Ja, habt ihr schon einmal erlebt, wie schwer es ist, etwas aufzubewahren, das man mit viel Mühe vorher aufgebaut hat? Vielleicht habt ihr nach einer Diät euer Essverhalten umgestellt, doch dann kommt ein stressiger Tag und plötzlich ist alles Alte wieder da. Oder ihr hattet ein geistliches Hoch im Urlaub, auf einer Freizeit, in einer intensiven Gebetszeit. Doch dann kommt Montag, Alltag, Müdigkeit, Leere. Was sich so stark vorher anfühlte, ist auf einmal nur noch Erinnerung. Vielleicht habt ihr auch ein großes Projekt abgeschlossen, ein Haus gebaut, eine Beziehung wiederhergestellt, einen Gemeindebereich neu aufgestellt. Und sobald alles steht, kommt nicht Euphorie, sondern Erschöpfung. Ja, aufbauen kostet Kraft, aber bewahren kostet Ausdauer. Wisst ihr, Nehemia kennt das. 6 Kapitel lang beschreibt er einen Kampf voller Widerstände. Äußere Feinde, beißender Spott, Erschöpfung, Ungerechtigkeit im eigenen Volk, Intrigen, Entmutigung und so weiter. Wer das genauer wissen will, ja, könnt es gerne zu Hause nachlesen. Und trotz all dieser Herausforderungen, die Mauer Jerusalem steht wieder. In nur 52 Tagen ein Wunder Gottes. Und jetzt, Nehemia könnte sagen, geschafft, Feierabend, jetzt wird ausgeruht. Aber er sagt das Gegenteil, nämlich jetzt beginnt der wichtigste Teil. Jetzt fängt die Bewahrung an. Denn Nehemia weiß, eine Mauer, die nicht bewacht wird, ist wertlos. Ein Werk Gottes, das nicht gepflegt wird, zerfällt schneller, als es gebaut wurde. Und genau deshalb zeigt uns Gott in Nehemia 7 3 Prinzipien, die geistliche Stabilität schaffen. In unserem persönlichen Leben, in unseren Familien, in unseren Beziehungen und auch in der Gemeinde. Lasst uns doch den Text einmal gemeinsam lesen. Wer die Bibel dabei hat, könnt sie auch gerne aufschlagen. Also Nehemia 7, 1 bis 3. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, ja, ne? Genau. Da heißt es, als nun die Mauer gebaut war und ich die Türen eingehängt hatte, wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hanania. Denn der war ein treuer Mann und gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln. Und man soll Wachen aufstellen aus den Bewohnern Jerusalems, jeden auf seinem Wachposten und jeden vor seinem Haus. Schauen wir uns also das erste Prinzip an. Geistliche Ordnung, Gott an erste Stelle. Oder anders gesagt, Gott zuerst. Darum geht es. Als nun die Mauer gebaut war und ich die Türen eingehängt hatte, wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. Dieser Satz wirkt irgendwie unscheinbar, oder? Aber er beschreibt eigentlich eine geistliche Revolution. Warum? Nehemia setzt nicht zuerst Soldaten ein. Nicht Wächter, nicht Militär, was man ja normalerweise so erwarten würde. Er setzt Tempeldiener ein, nämlich Torhüter, Sänger und Leviten. Und die Frage ist, wer sind ja diese Torhüter, Sänger und Leviten? Wer sind diese Gruppen? Sie stehen für geistliche Dienste im Tempel. Die Torhüter, also die geistlichen Wächter. Das waren keine einfachen Türsteher, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Sie hatten die Aufgabe, die Heiligkeit des Tempels zu schützen. Sie stellten zum Beispiel sicher, dass nur Personen, die die religiösen Reinheitsgesetze erfüllten, den Tempel betraten. Torhüter waren für die Aufrechterhaltung der Heiligkeit und des disziplinierten Ablaufs des Gottesdienstes zuständig. Sie waren geistliche Wächter, nicht nur physische. Dann haben wir die Sänger. Sie erfüllten den Gottesdienst im Tempel mit Lobpreis und damit die Stadt mit Lob Gottes. Sie führten das Volk hinein in Dank, Anbetung uns Erinnerung an Gottes Größe. Jedes Mal, also wenn das Volk sank, wurde sein Herz neu auf Gott ausgerichtet. Und dann haben wir die dritte Gruppe, die Leviten. Sie dienten im Tempel als Assistenten der Priester, in den Städten als Lehrer der Tora, also der fünf Bücher Mose. Außerdem dienten sie auch als Richter, geistlicher Begleiter und Verwalter wichtiger Aufgaben. Man kann sagen, sie halfen dem Volk, Gottes Willen zu verstehen und zu leben. Die Frage ist, warum setzt Nehemia ausgerechnet diese drei Gruppen ein? Also so wie ich das verstehe, weil er eine geistliche Wahrheit ganz klar verstanden hat. Bevor eine Stadt wirklich sicher ist, müssen die Herzen sicher sein. Das heißt, auf Gott ausgerichtet sein. Bevor Mauern schützen, muss Gott im Zentrum stehen. Bevor Strukturen funktionieren, muss Anbetung, also die Verehrung Gottes stattfinden. Ja, die Stadt ist äußerlich befestigt, aber wahre Stabilität beginnt im Innern. Um deutlich zu machen, warum diese geistliche Ordnung so wichtig ist, möchte ich ein Bild gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Ein Haus kann perfekt aussehen, frisch gestrichen, modern eingerichtet. Doch wenn das Fundament erst Risse bekommt, ist kein Raum wirklich sicher, nicht wahr? Genauso ist es auch in unserem Leben. Wir können Projekte starten, Ziele verfolgen, Beziehungen pflegen. Doch ohne geistliches Fundament, ohne Gott als Mittelpunkt unseres Lebens, bleibt alles instabil. Nehemia verstand, ohne Gott nützen Mauern nichts. Aber mit ihm als Zentrum ist jeder Feind zu besiegen. Und hier stellt sich die Frage ganz praktisch, wie sieht das in unserem Alltag aus? Was steht in deinem Leben an erster Stelle? Geistliche Stabilität beginnt mit Prioritäten. Also wenn du Stabilität erleben willst, ja, dann beginne den Tag nicht mit dem Handy, nicht mit Nachrichten, sondern mit Gott. Wenn du Stabilität erleben willst, dann starte Projekte nicht mit Planung, sondern mit Gebet. Schneller gesagt als getan. Entscheide nicht nach Effizienz, sondern nach Gottes Wort. Ich glaube, da sind wir alle wirklich herausgefordert. Vielleicht ist es Zeit für eine Neuordnung. Die stille Zeit, die du vernachlässigt hast. Das Gebet, das im Stress so schnell untergeht. Der Lebensbereich, den du selbst kontrollieren wolltest. Geistliche Ordnung bedeutet nicht Perfektion. Darum geht es gar nicht, sondern klare Prioritäten. In Matthäus 6,33, da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch dazu gegeben. Und was für unser persönliches Leben gilt, das gilt ebenfalls für uns als Gemeinde. Aktivität heißt nicht gleich geistliche Kraft. Eine Gemeinde kann voller Aktivität sein. Programme, Musik, Veranstaltungen, Projekte und doch kraftlos wirken. Warum? Weil Aktivität, also wahre Anbetung, nicht ersetzen kann. Eine Gemeinde ohne Gebet, ohne Anbetung, ohne Gottes Wort im Zentrum ist wie ein Schiff mit vollem Tank, aber ohne Kompass. Es bewegt sich. Doch die Frage ist, wohin? Eine Gemeinde ohne Gottes Wort im Zentrum, ohne Gebet, ist wie eine Stadt mit Mauern, aber ohne Wächter. Also äußerlich stark, aber innerlich ungeschützt. Und man kann es vergleichen auch mit einem Körper, mit Muskeln, aber ohne Herz. Also Aktivität ohne Lebenspuls. Gott zuerst, das ist das Geheimnis. geistliche Stabilität. Wenn Gott im Mittelpunkt steht, tragen unsere Beziehungen, unser Dienst und unser Alltag seine Prägung. Dann wird Bewahren nicht zur Last, sondern zur Freude. Weil wir nicht aus eigener Kraft kämpfen, sondern aus seiner Fülle leben. Geistliche Ordnung ist entscheidend, ist grundlegend, aber nicht alles. Da Gott durch Menschen wirkt, zeigt Nehemia als zweites, es braucht Menschen, ja, die in Treue vorangehen. Also treue Leitung, Menschen, die Gott fürchten, so könnte man es sagen. In Vers 2 lesen wir, da sagt Nehemia, ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hanania. Denn der war ein treuer Mann und gottesfürchtig vor vielen anderen. Oder anders gesagt, mehr als viele andere. Nachdem Nehemia die Tempeldiener eingesetzt hatte, das war das Erste, und damit den Gottesdienst einführte, überträgt er als zweiten Schritt Verantwortung. Er setzt zwei Leiter ein, Hanani und Hanania. Seine Wahl überrascht. Statt die Begabtesten oder die Klügsten, statt die Lautesten oder die Erfahrensten, beruft er zwei unscheinbare Männer. Die Frage ist, was qualifiziert sie? Treue, und vielleicht seht ihr das in manchen Übersetzungen, wird das auch mit Zuverlässigkeit übersetzt. Treue und Gottesfurcht. So sieht ihr Qualifikationsprofil aus. Bevor wir uns gleich mit diesen Qualitäten befassen, wollen wir die beiden Männer selbst kurz betrachten. Wer sind Hanani und Hanania? Hanani, ähnlich klingende Namen. Hanani wird in der Bibel nur kurz, aber entscheidend erwähnt. Er reiste aus Juda an den persischen Königshof nach Susa und überbrachte seinem Bruder Nehemia die traurige Botschaft über die zerstörten Stadtmauern und die Notlage der dortigen Bevölkerung. Das können wir in Kapitel 1, Vers 2 nachlesen. Also Hanani ist ein Mann mit einem Herzen für Gottes Volk. Ein Bote der Wahrheit. Ein Mann mit geistlicher Sensibilität. Und während der gesamten Bauzeit bleibt er Nehemias engster Vertrauter. Zuverlässig, loyal und treu. Und wer ist Hanania? Er wird beschrieben als treuer und gottesfürchtiger als viele andere. Das ist eine der höchsten Auszeichnungen, die die Bibel über einen Menschen macht. Nicht wegen Begabung, Rhetorik oder Intelligenz, sondern wegen unerschütterlicher Treue, tiefen Gottesfurcht und beständigem Charakter. Das ist Gottes Maßstab für Leitung. In 1. Korinther 4, Vers 2, da heißt es, von Haushaltern verlangt man, dass sie treu erfunden werden. Darauf kommt es bei Gott an. Wir sehen, Gott priorisiert Charakter vor Kompetenz, Treue vor Talent und Gottesfurcht vor Fähigkeiten. Die Frage ist, was ist nun Treue? Was bedeutet sie? Ich denke, zum einen bedeutet es, Versprechen zu halten, selbst wenn es unbequem wird, selbst wenn es einem etwas kostet. Kleine Aufgaben ernst zu nehmen, ja, selbst im Verborgenen. Beständig zu bleiben, trotz wechselnder Gefühle. Durchzuhalten, auch wenn niemand zuschaut. Verantwortung zu tragen, ohne Anerkennung zu suchen. Ich glaube, Treue ist selten spektakulär. Aber sie ist kraftvoll. Gott sucht bei Leitern Treue. Wer Verantwortung trägt, soll treu und zuverlässig sein. Doch die Bibel legt auch ebenso großen Wert darauf, dass Leiter gottesfürchtig leben. Oder anders gesagt, Gott sucht bei Leitern Gottesfurcht. In 2. Mose 18, 21, da wird Mose aufgefordert, Leiter auszuwählen, die Gottesfurcht und Zuverlässigkeit zeigen. Wir lesen dort, sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen, gottesfürchtigen Männern um, die zuverlässig sind und sich nicht bestechen lassen, und setze sie über das Volk als Oberste. Und ich glaube, den Vers kennen wir auch, im Psalm 111, Vers 10. Dort wird die Gottesfurcht als Voraussetzung für Weisheit genannt. Dort heißt es nämlich, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Ich glaube, besonders für Verantwortungsträger ist Weisheit entscheidend. Und die beginnt mit Gottesfurcht. Was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht bedeutet, Respekt vor Gottes Wort zu haben. Gottes Zustimmung suchen, nicht menschlichen Applaus. Das Richtige zu tun, selbst wenn keiner hinschaut. Entscheidungen zu treffen, die Gott ehren, nicht Menschen gefallen. Mut für Gottes Wahrheit zu stehen. Im Licht Gottes leben, nicht im Schatten des eigenen Egos. Gottesfurcht erzeugt geistliche Autorität, die man nicht kaufen oder spielen kann. Vielleicht kann uns an dieser Stelle ein einfaches Alltagsbild helfen, die eben genannten Gedanken etwas greifbarer zu machen. Wenn du in den Urlaub fährst, wem gibst du den Schlüssel für dein Haus? Doch nicht dem charmantesten Menschen, auch nicht demjenigen, der die meisten Ideen hat, sondern dem, der verlässlich ist. Und genauso gibt Gott Verantwortung an Menschen, die treu und gottesfürchtig sind und nicht an diejenigen, die am stärksten nach außen glänzen. Wenn das die Kriterien Gottes für Leitung sind, dann dürfen wir diese Fragen auch an unser eigenes Herz stellen. Bist du vertrauenswürdig? Gott fragt nicht, wie begabt bist du? Wie viele Menschen hören auf dich? Oder wie beliebt bist du? Das fragt er alles nicht, sondern bist du treu? Und fürchtest du mich? Das ist, was Gott fragt. Vielleicht ziehst du keine Aufmerksamkeit auf dich. Vielleicht denkst du, dein Dienst sei so klein. Für Gott ist Treue das größte Zeichen von Reife. Und ich glaube, das darf uns ermutigen. Und das betrifft nicht nur unser persönliches Leben, sondern auch die ganze Gemeinde. Gemeinden brauchen nicht perfekte, sondern treue Leiter. Starke und stabile Gemeinden entstehen durch treue Menschen, die Gott höher achten, zum Beispiel als Bequemlichkeit. Wisst ihr, das hat etwas mit Selbstverleugnung zu tun. Treue ist unbequem, ja. Sie erfordert Opfer, Zeit, Energie, manchmal persönliche Wünsche. Wahre Leiter wählen den Weg der Nachfolge, der oft steil und anstrengend ist, anstatt den einfachen Weg der Bequemlichkeit. Sie fragen nicht, was bekomme ich? Sondern, was kann ich geben? Treue Menschen laufen nicht weg, wenn es schwierig wird. Hier geht es um Krisenfestigkeit. Jede Gemeinde erlebt Herausforderungen, Konflikte, Durststrecken. Und treue Menschen springen ab, wenn es Gegenwind gibt. Treue Leiter bleiben standhaft. Sie halten durch, sie beten, sie suchen nach Lösungen. Und ermutigen andere, nicht aufzugeben. Treue Leiter leben keine Doppelmoral. Das hat etwas mit Integrität und Transparenz zu tun. Doppelmoral, also Heuchelei, anders gesagt, ist Gift für die Gemeinde. Treue Leiter leben privat, was sie öffentlich lehren, so kann man es sagen. In Worte und Taten im Großen und Ganzen übereinstimmen, entsteht Glaubwürdigkeit. Dabei bleibt klar, niemand ist perfekt. Fehler sind menschlich und Nachsicht ist wichtig. Doch gerade diese grundlegende Integrität schafft Vertrauen, das Fundament jeglicher gesunden Beziehung und jeder starken Gemeinde und ermöglicht so echte, tiefe Verbundenheit. Leiter sind nicht auf Applaus aus. Hier geht es darum, Gottes Ehre zu suchen. Leiter, die nach Applaus suchen, sind oft manipulierbar und anfällig für Stolz. Treue Leiter dienen aus Liebe zu Gott und den Menschen und nicht um Anerkennung zu erhalten. Und hier darf ich euch, ihr lieben Geschwister, bitten, dafür zu beten, dass Gott in unserer Gemeinde solche Leiter wachsen lässt, in der Ältestenschaft, der Diakonie, ja, und in jedem Arbeitsbereich, überall, wo Menschen Verantwortung tragen. Bitte betet für sie. Doch selbst treue Leiter, wie wir es in Nehemia sehen, reichen nicht aus. Eine Gemeinde wird nicht durch wenige getragen, sondern durch das gemeinsame Dienen vieler. Das führt uns zum dritten Prinzip, nämlich klare Verantwortung. Jeder an seinem Posten. Nehemia ordnet an, und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln. Jetzt kommt es. Und man soll Wachen aufstellen aus den Bewohnern Jerusalems, jeden auf seinem Wachposten und jeden vor seinem Haus. Jetzt wird es sehr praktisch. Nehemia setzt nicht nur Leiter ein, er setzt das ganze Volk ein. Jeder Bewohner bekommt eine Aufgabe. Die Last wird also nicht allein von den Führungspersonen getragen. Jeder Einzelne wird zum Wächter. Das ist, glaube ich, sehr genial. Das Volk wird selbst quasi zur lebendigen Mauer. Drei zentrale Leitlinien werden hier sichtbar. Und zwar, Stärke kommt durch Beteiligung, Schutz kommt durch Wachsamkeit und Stabilität kommt durch Verantwortung jedes Einzelnen. Anders gesagt, die Sicherheit der Stadt ist nur so groß wie die Treue ihrer Wächter, wie die Treue jedes Einzelnen. Wie wichtig diese gemeinsame Verantwortung ist, zeigt ein anschauliches Beispiel, das viele aus dem eigenen Umfeld, denke ich, auch hier kennen. Die Freiwillige Feuerwehr. Dort funktioniert der Brandschutz nicht durch eine Handvoll Profis, sondern durch engagierte Bürger. Wenn ein Feuer ausbricht, kommt die Hilfe nicht von außen, sondern Menschen der Stadt selbst eilen herbei. Die Sicherheit des Ortes hängt direkt davon ab, dass jeder bereit ist, seinen Posten einzunehmen. Genauso ist es auch in der Gemeinde. Wir sind keine Zuschauer, wir sind Wächter. Wenn das stimmt, dann dürfen wir uns alle ehrlich fragen, wo unser persönlicher Platz in diesem Bild ist. Nämlich, welchen Posten hat Gott dir gegeben? In unserem biblischen Text heißt es, jeder auf seinem Wachposten und jeder vor seinem Haus. Gott ruft uns, wache dort, wo ich dich hingestellt habe. In deinem spezifischen Lebenskontext. Wenn du eine Familie hast, dein Zuhause ist dein primärer Posten. Bete für deine Familie, achte auf geistliche Gefahren und schaffe einen sicheren Raum des Glaubens. Es geht darum, deine Kinder im Glauben zu erziehen und deinen Partner geistlich zu unterstützen. Das ist aktive Wächterfunktion. Wenn du im Beruf stehst, dann ist dein Arbeitsplatz dein Einflussbereich. Sei ein Licht dort. Halte an deinen christlichen Werten fest und lebe Integrität vor. Ob in einer Verantwortungsposition oder in einer ganz einfachen Arbeit. Dein Zeugnis im Berufsalltag bewacht einen wichtigen Abschnitt des Reiches Gottes in dieser Welt. Wenn du in der Gemeinde bist, dann möchte ich dich ermutigen, achte darauf, dass dein Abschnitt der Gemeinde gesund bleibt. Eine Gemeinde lebt von vielen Wächtern. Jeder Christ ist verantwortlich für seinen Abschnitt der Mauer. Dein Dienst kann sichtbar oder verborgen sein. Wir können die vielfältigen Aufgaben in verschiedene Bereiche gliedern. Zum Beispiel Dienst am Nächsten und Seelsorge. Also hier geht es um keine vollständige Liste, ja. Beim Thema Dienst am Nächsten und Seelsorge, da geht es um direkte Zuwendung zu Menschen und Unterstützung im Alltag. Ermutigung, Trost spenden und Glauben stärken. vielleicht praktische Hilfe. Da geht es um konkrete Unterstützung im Alltag, zum Beispiel vielleicht beim Umzug, Fahrdienste, Integration von Neuen, Menschen in die Gemeinschaft aufnehmen, sie zu begleiten, Besuchsdienst und Gastfreundschaft. Hier geht es darum, Gemeinschaft pflegen, Türen öffnen. Ihr merkt, es gibt so viele Möglichkeiten und jeder hat seine Möglichkeiten. Seelsorge, da geht es darum, zuhören, beraten und geistlichen Beistand leisten. Zeugnis sein, den Glauben teilen und von Jesus erzählen. Vielleicht gibt es den Bereich Lehre und Leitung. Dieser Bereich befasst sich um die Weitergabe des Glaubens und die Führung von Gruppen. Zum Beispiel Kinderarbeit, den Glauben an die nächste Generation weitergeben. So ein wichtiger Bereich. Und diese Woche kam ja auch eine Mail, dass dort auch noch Leute gesucht werden. Gruppen leiten, Hauskreise, Kinder- und Teengruppen, Frauenkreis und so weiter. Vielleicht Organisation und Verwaltung. Diese Dienste sorgen dafür, dass die Gemeinde reibungslos funktioniert. Räume pflegen, Sauberkeit und Instandhaltung der Gemeinderäume. Verwaltung, also organisatorische Aufgaben im Hintergrund. Vielleicht in der Bereich Gottesdienst und Technik. Diese Aufgabe unterstützen die Gestaltung und Durchführung der Gottesdienste. Musik, Lobpreis und Anbetung musikalisch zu gestalten. Technik. Jemand fragte mich, ob ich überhaupt ein Mikro brauche. Doch die brauche ich definitiv. Also Ton, Licht, Beamer und Streaming betreuen. Alles auch sehr wichtige Aufgaben. Und dann, der Punkt heißt der fundamentale Dienst. Dieser Bereich trägt alle anderen Dienste im Verborgenen. Den sieht man oft gar nicht. Das ist das Gebet. Für andere Geschwister, für andere Menschen im Gebet einzutreten vor Gott. Da geht es um geistliche Unterstützung und Fürbitte. Wisst ihr, die Frage ist nie, wie groß ist mein Dienst? Sondern bin ich treu an meinem Posten? Da, wo Gott mich hinstellt, da, wo ich gerade gefragt bin. Ich habe eine Geschichte gelesen, die ich einfach faszinierend finde, rührend. Da gab es eine kleine Gemeinde, die seit 30 Jahren denselben Hausmeister hatte. Niemand kannte seinen Namen außerhalb der Kirche. Aber wenn man Sonntag früh zum Gottesdienst kam, war die Heizung an, die Lichter brannten, die Bibel lagen bereit. Er war kein strahlender Held, so im Rampenlicht, aber ein treuer Wächter. Gott sieht genauso solche Menschen. Er sagt nicht, sei groß. Gott sagt, sei treu. Eine Gemeinde ohne Beteiligung ist schutzlos. Wenn nur wenige dienen, wenn nur wenige beten, wenn nur wenige Verantwortung tragen, dann entstehen Lücken in der Mauer. Wir in der Gemeindeleitung, aber auch Hauskreisleiter und auch andere Verantwortliche können diese Aufgabe nicht allein stemmen. Jeder ist gefragt, mit anzupacken. Es gilt für jeden, oder es gibt für jeden genug zu tun. Eine starke Gemeinde entsteht, wenn jeder betet, jeder gibt, jeder dient, jeder Verantwortung übernimmt, jeder mitträgt, was Gott baut. Und zwar jeder an seinem Platz mit seinen Möglichkeiten. Gott hat jedem etwas gegeben. Nicht zum Bewundern, sondern zum Einsetzen. In 1. Petrus 4,10 werden wir Christen aufgefordert, dient einander an jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Nochmal mit anderen Worten. Wenn du treu betest, wenn du jemandem nachgehst, der fehlt, wenn du freundlich bist, dann bewachst du deinen Abschnitt. Und das stärkt die ganze Gemeinde. Ein Musiker, der Woche für Woche treu übt, ohne Applaus, das ist ein Wächter. Eine Mutter, die abends mit ihren Kindern betet, das ist eine Wächterin. Ein älterer Bruder, der für die Jugendlichen betet, das ist auch ein Wächter. Fassen wir diese drei Säulen zusammen. Geistliche Ordnung, treue Leitung, klare Verantwortung. Dann entsteht ein Bild, das uns zutiefst ermutigt. Wenn jeder an seinem Posten steht, wird Gottes Werk vollendet. Dann kann die Gemeinde wachsen und gedeihen. Nehemia zeigt uns heute, glaube ich, eine zeitlose Wahrheit. Geistliche Stabilität ist kein Zufall, keine Glückssache, sondern das bewusste Resultat einer Reihe von Entscheidungen. Die Stabilität, die wir uns für unser Leben, ja für unsere Familien und unsere Gemeinde wünschen, entsteht nicht durch passives Hoffen, sondern durch aktives Handeln. Sie fußt auf diesen drei fundamentalen Entscheidungen, die Nehemia uns vorlebt. Entscheidung zur Prioritätensetzung. Gott zuerst. Wir entscheiden uns bewusst dafür, Gott und seine Anbetung an die erste Stelle zu setzen. Wir räumen ihm Priorität in unserem Kalender, unseren Finanzen und unseren Herzen ein. Diese Entscheidung schafft die notwendige geistliche Ordnung in unserem Leben. Dann die Entscheidung für Integrität und Charakter. Wir entscheiden uns für einen Lebensstil der Integrität. Dafür, dass unser Handeln mit unseren Worten übereinstimmt, auch wenn es schwerfällt. Wir streben danach, Menschen zu sein, die Gott fürchten und ihm treu sind, weil wir wissen, dass Charakter wichtiger ist als Begabung. Und Entscheidung zur Verbindlichkeit und Beteiligung. Klare Verantwortung, jeder an seinen Posten. Wir entscheiden uns gegen Passivität und für Verbindlichkeit. Wir nehmen unseren Platz ein, erkennen unsere Verantwortung an und dienen dort, wo wir gebraucht werden. Diese Entscheidung macht uns zu aktiven Gestaltern, nicht zu bloßen Konsumenten. Was sind die Früchte dieser Entscheidungen? Wenn wir diese Entscheidungen treffen, wird unser geistliches Leben stabil, unsere Familien stabil, unsere Beziehung stabil und unsere Gemeinden stabil. Vielleicht bist du heute müde von den Kämpfen. Vielleicht erscheint dein Beitrag klein und unbedeutend. Vielleicht fragst du dich, ob dein Posten überhaupt zählt. Dann spricht Gott dir heute persönlich zu: Ich habe dich berufen, ein Wächter zu sein. Deine Treue, deine Entscheidungen, an deinem Platz zu stehen, ist unendlich wertvoll in meinen Augen. Der Gott, der Jerusalem inmitten von Widerstand und Chaos bewahrte, wird auch dich bewahren und stärken, wenn du heute die Entscheidung triffst, deinen Platz einzunehmen und treu zu bleiben. Amen.